mag ja sein, dass wir in der vergangenen Woche etwas wenig über Basketball gesprochen haben. Oder nicht ausreichend genug, weil wir ja teilweise diverse Menschen nicht erreicht haben. Basti, heute wird das nicht der Fall sein.
Purer Basketball.
Heute ist purer Basketball angesagt. Wir starten nämlich direkt in die Nachbearbeitung im Grunde der kompletten Easy Credit BBL Saison und vor allen Dingen der Finalserie, die gestern zu Ende gegangen ist, mit dem erneuten Titelgewinn von Alba Berlin beim Gastspiel bei Spiel 4 in München. Und wir gehen chronologisch vor, indem wir zwei Gäste haben. Und einer sitzt direkt bei uns und das ist Daniele Baiesi, der Sportdirektor des FC Bayern München. Und jetzt kommt die Geschichte. Wir gehen ins Englische gleich, Basti.
Okay.
Wir haben das schon mal gemacht, diverse Mal in unserem Podcast. Und Daniele, wir können, er versteht Deutsch, aber er spricht es.
No, I don't.
Wir bleiben also im Englischen, sowohl was die Fragen als auch die Antworten angeht. Wir wissen, dass viele von euch der Sprache mächtig sind und weil es doch so viel aufzuarbeiten gibt und Daniele ja schon noch mal bei uns vor 3-4 Jahren mal im Podcast war. Ja, wie lange ist es her, damals noch?
Mit ich würde 2 Jahre schätzen, ich glaube es ist noch nicht so lange.
Yeah, I think it was 2 years ago.
Yeah, 2 years ago. I think it was the Derrick Williams season. I'm not sure.
I think the last time I came was when we relieved Radonjić.
I think
that was the last year, the last time, yeah.
Exactly. Also, keine Beschwerden heute, dass wir zu viel Menschen anrufen, die gar nicht da sind oder eben wir über Küchengeräte sprechen oder anderes. Es gibt viel zu viel zu berichten und wir fangen mit Daniele an. Daniele, finally, the season is over. After all 84 games, a lot of things happened in the EuroLeague, in the BBL, in the Cup games. How would you rate the season from 0 to 10? 0 is hell and 10 is heaven on earth.
I think it's impossible to rank. It's been a nightmare. At the same time, it's been a very interesting journey. One of those experiences that you definitely would also live well without, you know. But you know, for me, everything is fascinating. You know, seeing you know how the environment, the surroundings, the club, the team, the locker room, the coaches, and everybody in the organization is going to react to adversities because this is you know. I think that whatever happened this year is you can't script it. So,
in preparation for this season, what were the things that you were kind of wanted to change in retrospect from last summer? You were, you know, analyzing the season before. What were the things that you would wanted to change, and how did this work out this season? Or were there too many obstacles in this season to?
No, listen. I mean,
to overcome.
No. The problem you asked me for a judgment, and I'm just telling you that I don't have enough elements to judge the season, to judge the performance of a team that we never had. We signed Hilliard, for example, in summertime after a long time tailing him over the past few years, and he ended up playing less than 3 months. And he's not an easy player to play with, like all scorers, so you need to work together in order to find the right chemistry. This never happened. And, you know, like I said, it's interesting because you could see the chemistry changing week after week. What we try to do, you know, inevitably as an organization, we are forced to deal with the certain situations, which is the fact that you inevitably lose the best players if they're not locked in on multi-year deals, and even if they are, because there's always a bigger fish that is going to come over and buy the player out. We tried to go for some kind of stability, steadiness in terms of approach to work, and for sure add talent to. I would consider it the core of people returning. I think that the main issue that people have been overlooking was, or maybe not, but you know, I think that it's still there in our minds, is what happened to Paul Zipser a year ago. And, you know, I was thinking about, for example, the tragedy of Len Bias. You know, he was the first overall pick of the Boston Celtics. It took them 20-something years to rebuild after that and to find a direction. And Paul is our German franchise player. And to me, we spoke about this last year, he, before the issue, was by far the best German player playing in Germany. And he was about to extend his contract, and 2 days prior to signing, he had the problem he had in the middle of the playoffs, and you know, and everything that goes with it. And you know, in putting together the roster, a domestic player who knows the club, is a product of the club, knows the system, knows the coach, athletic, four-man shooter, is a key position. And I think that that was the position we tried to, you know, we tried to fix by going for players that were kind of in between, you know, waiting for Paul to get back. Paul did get back. Thank God he did get back. It's a joy to see him on a basketball court. But of course, it's still far from what he was before the problem. And this has been the main issue we had over summertime, I would say.
And at the end of the season, you have 84 games. And if you would win two more, maybe this season would be really a success, winning the German championship. Now you lost again and again against Alba Berlin. Is this kind of, you know, when you compare to the last two seasons, you would say, although there were so many obstacles, we did something wrong, or we didn't do something the right way? I mean, it's the third time in the row that you lost against the same team at the end of the long season.
Second time, not third time.
It's the second time, but the third time that Alba won the championship.
To me, it's the second time still. And I'm not saying it today. I said it before the tournament was organized. So.
Okay, yeah.
No disrespect. No. That's a tournament played under unfair rules. And, you know, the change that I mean, again, I don't want to sound disrespectful, but there is a difference between a tournament and a championship. To me, as simple as that.
Also, the loss or the win by Alba was against Ludwigsburg in that.
Exactly. In that finals, yeah. Not against us.
Nope. So, you were already talking about the season being a nightmare. I can only assume that that this meant in a context with all the injuries, with all the different things that happened to the roster. Alba Berlin had a lot of problems with that early in the season. Do you think that it's just the wrong time, that the two teams peaked at different times, and this was the time Alba peaked and you peaked earlier in the season?
Look, it's very tricky the way you're asking the question, in the sense that I don't think it's a question of peaking, okay? We played the finals without starting point guard, shooting guard, small forward, and five man, okay? But even before that, they were never able to play together. So it's not a question of peaking. I think that this is unprecedented, but we play Friday night against Red Star to make the playoffs in the EuroLeague, and on Saturday afternoon we had to play Oldenburg. If you guys want, we can open a separate chapter about this, because this is investing, you know, the way decisions are made in this league. And I'm just discussing, not criticizing. But there were a lot of clubs involved in the complaints. But like I said, this is a different chapter. I believe we should not compare us to Alba. I mean, don't forget two things. They took what was our best or second best German player 2 years ago. We lost our captain to Fenerbahce. So people thought we were dead, because they're never going to come back. We're still there competing, first of all. It is inevitable that they have a more balanced rotation from Thursday, Friday to Sunday. This gives credit to their work, which they deserve. But, you know, Alba, at the end of the day, this is the different horizon that we have opposed to them. And, you know, again, I don't want to sound disrespectful, but, you know, if they win 10 games in the EuroLeague, they're going to celebrate one of the best seasons ever. If we lose 24 games in the EuroLeague, we have to justify failure in the EuroLeague. So it is inevitable that you underline, you put attention and you put effort and you prepare pressure, this and that, on EuroLeague a lot more than they do, for example. This inevitably comes to at a price, because it comes at a price physically, mentally, you know.
So you mean achieving the playoffs in the EuroLeague was kind of, you had not so much power at the end of the BBL season then?
No, what I'm saying is, look at what happened to Virtus Bologna. They won the Euro Cup, okay? And they go play Milano in the finals. They have the home court advantage. They won the regular season. Everybody thinks, or most of the people thought, you know, Milano is without Delaney. They have an injury, blah, blah, blah. Well, if you watch the finals, you saw a fresh team winning the championship against maybe a more offensively talented team that was, I think, mentally and physically drained. It's very difficult to play two competitions in a year. And I think that you inevitably get there over the course of time. None of us knows, or let's put it this way, we know because we're learning through experience how to handle the effort on a Thursday to a Sunday. Let alone the fact that you don't have veteran German players that just fill in and play. Alba has played with the same roster since January.
Yeah, let me get back to the question a couple of minutes ago. Did you make the progress that you wished you made in the when you compare last summer to this summer, with all the obstacles you have to overcome? Did you make the progress that you wanted to make? For example, I remember we talked about developing the German core, getting depth in the German roster of the team. This probably didn't happen in this season. It's the same problem as before, that the German roster is not that deep as, for example, Alba Berlin's roster. Did you make progress concerning the style of play? Andrea likes to play more fast pace, more possessions, more ball movement, but this didn't really happen in this season. As far as I remember, we had the same conversation last summer, and you guys told me, well, maybe things have to change a little bit in this season. Of course, many obstacles, injuries, corona, here and there. But at the very end, you have a deep roster from the foreign players, but still not the strong German core. Still, you have slow pace. Maybe something at the end of the season where the coach demanded too much things from the team.
This is your opinion, and I'm not going to comment on this.
So the question is, did you guys really make the progress you wished to make this year?
Absolutely, yes. First of all, I have to disagree with you about the German core, because last year, Jason George was great at waving towels. How many minutes did he play this year?
Yeah, he made would be fair to say, he made a big jump. Andy Obst, of course,
It's a different case.
All right.
Andy Obst got at this stage, at this level, for the first time in his career. He's a national team player. I wish I could see him more respected than what he is, but this is another topic. I think Jason found minutes and proved to be a rotation player for us already now. I think that... and again, I don't want to compare us to Berlin, because Berlin has a different policy and they do different things. They do it well, you know, much respect, but it's not us.
But let me interrupt you here. What is us? I mean, we talked about a lot of things like identity in the last 2-3 years. I remember we talked 3 years ago about what will the team stand for in the upcoming years under the legacy of Andrea Trinchieri. Is it defensive style? Is it, you know, the Mia San Mia
I don't know anything
stuff about the football club?
The wrong person.
No, but I mean, identity is a really important for the fans, for, well, maybe for media as well. So
you confuse identity with culture. I talked about culture, not about identity. Identity is how others perceive us. I care about culture. The culture is what we do on a day-to-day basis inside the organization. Mm. And I think, if you ask me the progress, you know, our practices are open. You guys can come watch the practice whenever you want. And I think that if you saw where we were 3 years ago in that regard and where we are now, you would agree with me that the progresses are concrete. Now, when I talk about Jason, Jason couldn't hit the free throw when he came here. He was a 58 three-point shooter, 58% three-point shooter during the season. These are facts. Now, could we have five guys in the rotation? Well, we invested in the youth program. For example, I thought Jason was the readiest guy coming out of our program. Sasha Grant, I think he was not that ready. And he went to play in Italy, and he won a second division. And he logged minutes that are going to be vital for his development. Rudan, the same in Mega. He's still playing the playoffs. He had a double-double against Red Star just a week ago, 18-18. I think he didn't get 18 rebounds his whole career here in Munich in the juniors. So, of course, the development is not like you snap fingers and you get there. I think, for example, if you compare Jason to Delov and Matyshek, you know, Matyshek and Delov, which are their real products of their program, is Thiemann is not a product of Alba's program. It's a product of Bamberg.
Bamberg.
Comes from Trier, correct me if I'm wrong. Same as Da Silva. Same as Maodolo, which was not in Alba, you know. So I compare our product, Jason, to their product, Matyshek and Delov. Matyshek and Delov have been logging minutes at a high level already in the past years. Do we want to say that we are a little late? Okay, but, you know, it's never too late to start. I think that Jason, in that sense, is going to be one of the pillars of our future. He proved it on the court, not because I like him as a kid. You know, he proved to be usable. And not only he logged minutes this year. He needs to get a role. He needs to get responsibilities next year. You know.
But aren't you afraid that, for example, in the future, in the near future, players like, for example, Justus Hollatz, you know, it was a possibility that he is going to play maybe for your team, maybe for Alba Berlin, and he decided, well, I'm not going to Bayern Munich because of my playing time and the development of German players. I heard something about here, about that. And now he goes to a Spanish club. So do you think that you are attractive for young German players as a team, as a club?
Michael, listen, I don't care about being attractive, okay? That's not the problem, being attractive. I know who we are. I know who we will be. I think that if there are people who do not trust the program, I mean, it's not the kid not joining us. I'm not pursuing the kid. I'm explaining people what we do, and there are facts that say that. In the talks I have with the players we're recruiting, I'm not lying. I'm telling them, we were here 2 years ago, we were here 1 year ago, we are here today, and we're going to be there in 2, 3, 4, 5, whatever years. But you have to know where you come from. If you ask me, I don't think we have arrived, because if where we are today is where we want to be, that's as far as we go. But again, a kid like Jason George followed a development plan with people who have started to work with him and other kids a year ago. So it's funny, because before you win the championships, but you know, winning or losing is not my measurement unit. Of course, you have to look at the outcome at, you know, every now and then, like Churchill said. But if you talk about development, you know, development is one thing, and achievement is a different thing. Mm. Of course you wanna win, but then if you wanna win, why do you play a kid that is not ready to play, who needs to play through mistakes?
Yeah, I think that's the process over achievements thing or over trophies or titles thing is a very important thing in sports in general. And what I think gets kind of washed to the side a little bit from time to time is that I think Bayern and Alba are both on a really good trajectory in these last few years. The season for you, I remember that part, I don't know if it was the first Corona wave or the second Corona wave with the team, where you had these 7 or 8 games in the EuroLeague. I think you won 6 of them. You were first in defense and 5th in offense or something. That was, I think, before Darren Hilliard got injured. Are these kind of snapshots from a season something that you take with you in the off season and say, all right, that's something we can build upon?
I'm familiar with navigating through adversities. Okay, so, but this year, Michael knows about my story more than you do, for example. But you know, he knows what I'm talking about. When Hilliard got hurt in Barcelona, for the first time since I came to Germany, I felt defeated. And I have to, you know, the season ended yesterday, okay? So I still have a wave of emotions. And you mentioned snapshots. Yes, I do have pictures flying around my head. You know, I got to thank Marco Pešić because he saw me for the first time with my head down, you know, and he just grabbed me by, you know, let's go back to the hotel walking. And we walked back to the hotel. And you know, it quickly went away, so I didn't get depressed. But, you know, when you feel you're sticking your head out of the water and boom, the guy gets hurt once again, and you see the guy in tears in the locker room. And plus, Darren is such a nice kid. And, you know, obviously you never wish an injury to anybody, but if there is a person you don't wish this to, it's definitely him. Because he's such a warm person, you know, so much caring about who he does stuff with, you know, the people he has around. It's a nice person to be around. And, you know, definitely you say, like, life sometimes is really unjust, you know. I mean, like I said, you can't script things. And, you know, after we had 3 clusters during the season and right before the finals, during the finals, not before the finals, another COVID case. You know, during the finals, you know, I said to the coaching staff and to Marco, we got to do something because next year, if you pay attention, the only 2 guys who didn't get infected are 2 guys who didn't have kids around here. Mm. And the answer is, okay, but what can you do? Mm. Yeah, exactly. What can you do? Yeah, you're going to keep them isolated away from their families? I mean, come on. But this is, I remember when after the first wave in 2020, people were saying, We gotta have a period when you live with the virus. This is living with the virus. I mean, look, we signed a kid by the name of Martin Kalou, okay?
Great talent, yeah.
He's very talented, and he needs to learn how to play the game. So he gets COVID in January. He has myocarditis after COVID. He's been out 5 months.
Yes.
So,
Daniel, let's recap the final series one last time. I mean, obviously Berlin was in kind of a better shape, obviously, but you still won game 3-30. Would you, in retrospect, think that it was possible to win at least one more game of the series? I mean, you won by 30 without Leon, without Lucic, without obviously the long-term injured players.
Well, I think that the atmosphere in the arena was what Lucic calls a wedding atmosphere. No team wins in a wedding atmosphere. So that definitely played a part. I mean, I think that on our nerves, we played a great game because the first contact was like, boom, you know, they found hard. Maybe they got shaken a little bit at the beginning, and then they, you know, they started to manage the minutes and to rest the guys. I mean, Coach Israel took out the starters. He brought back Maodo and Smith at the end. So they were better at this series than we were at this series for a number of reasons. And I think that, you know, probably the fans will hate me for what I'm about to say, but it was their time to have a run, right? Right before the podcast, you and I spoke off the record. You know, I think that last year they got over the hump. They lost game two last year against us. They lost the cup against us. And I remember the interview their former captain Giffey had. And he was speechless. He couldn't explain how that happened. And, you know, I believe that at the end of the day, they made what the Bulls did with the Pistons in the 90s. You know, they kind of went over the hump. I mean, it's a cycle. It's a wheel that keeps spinning, you know. And there will be the moment when, you know, they will be going down and we will seize the fruits of what of the seeds we're planting today or were planted last year. So I think that this will be also clear in, you know, in summertime, looking at our market strategy, if there is one.
Mm-hmm.
Well, don't forget one thing, if I may finish. We changed a lot from last year. Reynolds left, Juwan Johnson left, DJ Sealy left, Zipser, obviously, you know, Wade Baldwin left. Basically, Nick Weiler-Babb last year played 5 months, and then he couldn't, 6 months, and then he finished the season on crutches because of his injury. So he had this year his first year as a primary handler, which has always been one of the ideas that have been discussed in our organization, because what is true today is not necessarily true in a month. We tried Nick with that. He did some kind of primary handling at college, but he was playing the four in Ludwigsburg.
Mm.
When we played there, he guarded Bartel the whole game. So you imagine the transition. And now that we know that Nick can fulfill that, of course, when we sit down and talk to him to see if he's interested in coming back, that's going to be part of the discussion too.
I think these planting the seeds this season to reap them in a later time, I think that's very interesting. You already talked about Nick Weiler-Babb. I always get the feeling that the whole organization trusts his development very much. Also, on the he's already a group, one of the best defenders in Europe, and to become more stable, maybe as a ball handler on the offense. Another player that I really think is interesting in that context is Onyen Yadamas, because I don't think a lot of people in Germany knew what to expect from him when he came in this season, and we saw even yesterday in that game he was the player who kept you in that game, in or at least he was the one fighting Alba in that I think it was the second quarter. How do you think of him in his development?
Well, he knows Andrea because he played for him in Partizan already, and Andrea wanted him in Partizan. He was not playing in Burgos when he signed for him. I think Yarmas is an exceptional athlete. I don't even know if he's aware of his physical abilities. When he worked out in San Antonio, they told me he broke all the records in the gym from an athletic standpoint, NBA gym, not the body line, body and soul gym. You know, it's a different kind of gym. I think Yadamas needs to learn how to prioritize his game. You know, one of the things, if you want to know what I think about our team this year, one of the issues that we did not have the chance to fix, for example, in that we struggled at finding an identity because of everything that happened also, is the fact that, for example, Yadamas is, like some other guys, a player who is going whose defense is going to depend on how much he scores in offense. That, it's a common thing. There's a lot of people who see their game this way. And the problem is that your offense, I always tell this to players, I mean, great shooters miss 3 out of 5 shots. Great three-point shooters, 40% three-point shooters, which means that 3 out of 5 times, if you miss, you give a reason to your coach to sit you on the bench. So it's a question of maturity. You know, at the end of the day, you look at the resume that Yarmas has. he got produced, you know, people may compare him to Lucic because they're both coming from Serbia. They both play the Partizan. But it's a different background they have. Lucic was is one of the last players created by Vujošević. He was made by a coach. Jaramaz comes out of a different system. And he has inevitably, you know, prioritized his game this way because of the way he was nurtured and raised. Now, probably his maturity is going to come at a later stage. And I think that this is something that he needs to be challenged with. He's a rookie for this season. He had very high highs and very low lows. And he's a kid that cares. I think that the game, for example, we played game 4 against Barcelona and the entire series with Barca, I think it was a pain in the neck for them. But his offense was going, you know, he got going offensively. And therefore, his legs defensively, it's very hard to get by him 1-1, you know.
Can you already tell us about your learnings for next season? Things that you will definitely change, things that, I mean, you cannot plan around injuries or stuff like that, but do you have a learning, things that you will change definitely?
Well,
I mean, you had another, quite good EuroLeague season, although we all know about the Russian teams and things what happened.
Too much. I get sensitive with this.
I know.
I told you already.
I mean, you almost defeated Barcelona. That was a great series. You almost made it to the Final Four. But then again, you lost to Alba in the BBL. There have to be some learnings, some things that you would like to change, that you have to change maybe.
I think that as an organization, now picture this. I give you the example of Milano because it's my home country. So, of course, I always keep an eye on Italy, you know. As I said, Milano put all his stock last year on the EuroLeague season. And when it was time to play the playoffs in the domestic league, they were done. Either physically or mentally, I don't know. I'm not in the locker room, so I don't know. I think, for example, one thing that is that I'm discussing with our coach on a day-to-day basis, on a daily basis, you know, he's been out of the Bundesliga for a few years, a couple of years, I don't remember how long. And the last season we had together in Bamberg, he had a very strong core of German players. I mean, one guy's in the NBA, played the NBA Finals this year. We had Elias Harris, we had Maodo, we had Lukas Steiger. You know, we were a certain kind of group. But we didn't win the regular season either, not even that year. I think that times are changing. And very often, I see a lot of coaches struggling with that. I'm not saying head coaches, coaches in general. You know, every loss is a potential crisis. And I think that you look at Alba, they won the regular season with how many losses? 7? I don't remember.
Yeah.
So back then, we would finish in second place with 3 losses. You understand? So the scenario is changing. Because now you go to Bonn, and excuse my language, you get your ass kicked. You know, there are other teams that, you know, become more competitive. They sign better players. They are coached better. Their games are better, you know. One can discuss, for example, whether Isalo's system is a winning system at the high level or not, but it is productive for what they do, and they almost kicked us out. And he told me every time I speak to him, he says, like, we have a system. You see what the system is. So you got to give them credit. Now, the competition level, domestic competition level, is more challenging. I don't want to say it's better or worse, but it's more challenging because of, you know, the effort that you have to put on a EuroLeague game, you know, once or twice a week. I mean, I keep repeating myself in that sense. I didn't, you know, I can't write down what I learned. Like I said, you know, I still need to go home 3-4 days and think about what happened and write down the lessons. you need to be consistent. You need to be stable during the year. I remember when we won the first championship here in 17-18, and I had a meeting with Mr. Hernes, President Hernes back then, and he told me, we need to survive the EuroLeague next year. Don't go crazy about EuroLeague. We want to compete, but we need to survive. And I'm like, this man knows what he's talking about. Because I told him, like, the EuroLeague is a gigantic trap, because of course you will go all in on Thursday, and then on Sunday you're going to be drained out. And then you get into a spiral, you know, you lose games, your coach gets frustrated, you get pissed, you know, you don't have enough Germans, then I can't play the young kid who needs to play through mistakes. It's a spiral in that sense. And you need to be solid, and you need to exactly know who you are and who you're supposed to be and how you want to get there. And this is why you talked about identity and I talk about culture. And the improvements we made in terms of culture is, to me, you know, outstanding for an organization that, you know, somebody perceived. And I tell you, because I was outside of this organization, I was competing with this organization in my first 3 years, I felt that this club was very conservative in that sense.
Yeah, but I still, I mean, yes, I understand you don't like to be compared to Alba Berlin. But at the very end,
It's not the question that I don't like. That's not the point. Let me finish. I'm sorry. The point is, they do different things, and if you compare the outcome on their how can you compare their season to our season?
No, I don't compare the season. But if you ask 10,000 basketball fans in Germany, 90% would say Alba Berlin plays the more beautiful basketball. Mm-hmm. It has more fans. It wins titles. Mm-hmm. And this can't be the answer cannot be satisfied for you. I mean, you have to change stuff because you want to be a successful club, but right now the other team you don't want to be compared with wins the titles, plays the more beautiful basketball, and is sold out within 24 hours, whereas here the arena is half empty on a game 4 of a final series.
Well, when it comes down to tickets and crowd and fans and this and that, like I said, I'm not the right person to talk to. I don't know how it works. I care what happens on the court, not what happens off the floor. I don't compare to Alba, or if you want to compare to Alba, I think you have to do it in a fair way. So, Alba has been losing to us.
In the EuroLeague, for example.
No. When they brought Aito in, and they started to build their system, they've been losing. They were preparing the run. They started with Luke Sigma, then they had, I don't even remember, they added pieces here, pieces there. They tried. They made a mistake. They changed. They got better. And eventually, they took over. I think that this is what happens in the NBA, for example, to teams that, you know, who said that, I don't remember who said that the Golden State Warriors had the worst record in the league 2 years ago. And there they are winning the championship. So it's like when, you know, how do you call it? Inflation, you know. It's like, this sounds like a political discussion, you know, when there's a politician going on TV and takes the inflation of the last 10 years and compares to the raise and the improvement of the salaries only of the last year. You can't compare two right numbers in different moments. It's not fair. It's basically a lie. So if you want to compare to Alba, you have to look at their run. Luke Sigma has been there since 2017. They lost 17-18, both the cup and the championship. In 2018, they won the cup, I think, 2019, and they lost the championship. I think that they would have won anyway in 19-20. We don't know. Don't forget that Greg Monroe didn't come back from the States during the bubble, and he was, you know, the cornerstone of our offense. Still, they beat us only in the cup game that year before the bubble, and we didn't play them in the bubble. And like I said, last year they had a hell of a team. They put together a great roster. I mean, when we first played them, and I have to tell you, I'm talking about myself, when we first played them in the EuroLeague in October, and I saw Granger, I said to myself, the guy's done. This guy's finished. Well, he proved me wrong, you know, and he kicked our ass in the finals, and he was the MVP, rightfully so, well-deserved. So if you try to compare the fact that they win, okay, they win now, but they lost before with the same coach who took them to this level.
Mm. So this is something that I think that is another point coming back to the process thing over the trophies that are right now. I think what is interesting to me is you say your culture improved in the organization. What are the specifics of the culture improving? Like what happened there?
I think culture is overall how you treat your people and how your people feel about the organization. I mean, we had the office guys getting on a bus coming to game 5 in Bonn. There's our friend Andreas here right behind us. He's spying what I'm saying. As you know, since I'm here, it never happened before. I don't know why, but this happened. Of course, it's not okay. Then they go on the road to watch game 5, and this is improving the culture. No, it is a sign of something that has been developing over the course of time. I give you another example. We brought, now everybody calls it player development coach. You know, I could have, for example, tried to sign Stefan Weissenbach coming out of Bamberg. I didn't go for it. I wanted a person in that position here in Munich that could bring a lot to the table because he knows all the subcultures that are composing this organization. And in that sense, the culture of work that we have implemented, I think is something that has never been seen since, at least since I came here. I'm a believer, I'm a big believer in individual development. And we started to put a lot of attention on that. It worked out in Bamberg. We did it in Bamberg, it worked out great. And I think that it pays off even here. Because when you get to see veterans signing up for a player development session, you know, it means that they believe that they can be developed. And this is something that before we didn't have, and now we try to implement every year. I'm not selling a product. I mean, this is what I've learned over the last 20 years on how to do things. I'm not inventing things. I just saw, you know, people doing it in the States, and I'm like, I think this could work here. Plus, you know, the coaching style, to go back to your original question about, you know, Alba's playing style, whatever. First of all, it's a playing style that remains out of the playoffs in the EuroLeague. So, you know, every coin has two faces, okay? Second thing, the coaching style is, you know, everybody was praising, rightfully so, Alba's coach for not calling a timeout. Our coach is a little different in that sense. But, you know, at the end of the day, our coach has a different philosophy. It has been paying off in the past because last year you guys were telling us first German team ever to qualify for the EuroLeague playoffs. You got to give credit to people who did that. And just like you give credit to Alba, and they deserve all the credit they get. I think we are very much overlooked because we finished the season with a bitter taste, maybe. This is what I told Trinchieri a few days ago. I said, it's a shame for us that we finish with a championship because it always gives us the wrong picture of how things have worked, have not worked, should work, and so on and so on. So that's why, you know, with all the emotions out, Andrea came to the office this morning and he just threw up in my face all of his thoughts that he had overnight. I told him, like, we're going to get drunk tonight. You go home. You see your family. I'll do the same. And in a week from now, we're going to talk about everything after decanting.
Yeah, I think the recency bias thing is something that we are guilty of, that a lot of people are guilty of. I think that, I thought that it's really interesting what you said about player development, even in veterans, because I remember Andrea Trinchieri referring to Darren Hilliard as somebody who's going to be his project to develop in a different kind of player in this season. Then you also have some veterans like that make subtle changes, like Othello Hunter suddenly becoming a shooter in important games this season. And I think this is actually an overlooked idea, to have players that are already along in their development phase. How do you even recognize players that are maybe older, that have already played on a high level, but you think that you can still add something to their game?
Well, you got to talk to them, because if they don't want to get developed, they're not going to develop. It's very simple. I think that, I'm learning a lot from all the people that are I'm working with, okay? And the head of our player development is Emilio Kovacic. And I remember, I've known Emilio forever. He played in my hometown on the wrong team, but it's a joke. He was a very athletic and skilled big man. And he played against us when I was in Biella, and he hit 5 threes, and they won the game. Like, this guy couldn't shoot a free throw. He's making threes. Then you talk to him, and you understand why. He said, like, I felt I lost my explosion, so I knew I had to add something to my game in order to compensate losing the physical, some of the physical abilities. I think he's intriguing veterans in that sense, adding moves, adding something that could be beneficial to the team they play for the next contract. It's not a question of age. It's a question of mindset. You know, the amount of work that Jason George has put in to become the reliable shooter that he is outstanding. And it was handled by Emilio in that sense. And Emilio is part of a staff. You know, I believe there is no recipe. I mean, it's, can you inspire somebody by what you do, what you say? Can you win a player in that sense? The player is going to follow and he's going to benefit from it. The problem is also what kind of, you know, horizon and time frame you give to yourself for the development. If you expect things to happen overnight, it's not going to happen. It's not going to work. So you got to put the necessary work in and trust that what you're doing is going to pay off. So
let's talk a little bit about the future. Can you tell us something about your goals for next season? Imagine your current roster and everybody is healthy. Would you go with this roster into next season, or would you like to do some changes? And we can start with the coach. A coach has another contract. He's under contract.
All the coaches.
Would you say that this roster, if everybody is healthy, is good enough, motivated enough to work with this coach another season? Like I said, imagine everybody's healthy. Would you do changes or not?
I like you so much, but you know, your back thoughts are
terrible.
No, I know what you mean by the way you pose the question.
I mean,
would they be willing to work with this coach? What makes you say that they have a problem with the coach? I don't understand this. Because you saw Yarmas going off in game two a little bit?
No. I remember an interview with Andrea Tincreri in his Bamberg time. Mm-hmm. We were sitting down in his office and we were talking about legacies. And this was the time when the first time that came up when some experts said, well, a coach like Andrea Tincreri, he can do his job very, very good for 2 or 3 years. After that, everybody is finished because he demands so much that you, if you play under his rules for 2 or 3 years, you're finished.
Who is playing under his rules for 2 or 3 years? I think that what you're referring to, I don't know who the expert was.
No, not one expert, but I mean, it's obviously, if you have a coach who demands a lot, I mean, you have other coaches who demand a lot. Zeko Obradovic, I guess, is another.
Look, there are
another one. Players love to work with such coaches because after that, you know what 100% really means. 100% that you can give. But it's really difficult.
Let me tell you this. I mean, obviously, the very edge of the field is where I play, okay? So where there's the shade, you know, it's not black, it's not white. That's where I operate, okay? You are trying to make it a black or white thing. Okay, no, let me, I'm not criticizing. I'm just telling you the way my thought process functions. Andrea, yes, is a demanding coach. But this was Bamberg years with a group that stayed together for two full years, which is a run for most of the clubs. Okay, Fontecchio stayed 1 year in Alba. Granger stayed 1 year in Alba. So they brought new guys, and but 2 years is already a long time. Giedraitis, how long did he stay in Alba, for example? I don't remember. But at some point, you inevitably go. Okay, in the case of Andrea, yes, he's demanding, no question. And we are good with the fact that he's demanding, because he's going to push you over the limit. Now, sometimes he goes over the line himself, but he's not the same guy he was in Bamberg. And I'm telling you, because I worked with him in Bamberg and I'm working with him today. I mean, one of the qualities that Trinchieri has is that he evolves. I give you a stupid example. How much post-up did we play this year? How much post-up did we play in Bamberg?
This year a lot in Bamberg.
That's what I'm saying. Andrea is also the type of guy...
No, don't put too much focus on Andrea and his coaching work. I just want to say, if you have the chance to go with the same roster and the same coach into next season, would you sign this and say, yes, we go on another run with the same group of people, or would you like to change something?
There will be inevitably things that I would change. This goes without saying. The first thing that comes to my mind, the situation we have with Sipser now is not the one we had a year ago. So we have more elements to make, not a smarter decision, but, you know, to make more decisions around him. I remember when we signed Deshaun Thomas, for example, Deshaun was a signing, to me it was a great signing, okay? But he's a type of player, you know, that we took because we did not know when and if Powell was going to get back. If you have Powell, it's one thing. If you don't have Powell, it's a different thing. So inevitably, the details that you're going to take into account are going to be different. One thing that, for example, I maybe underestimated is the fact that we lost athleticism compared to the year before. But then you have to determine where you lost athleticism, because losing power is a big thing in that sense. And okay, we lost Baldwin. We moved Babb into that position. And, you know, Walden is the type of guy that every team has. I remember when I proposed to Radonjić Walden years ago as one of the guys, he said, like, he's very similar to Maodo, for example. Then we can discuss whether you believe they can play together or not. Mm-hmm. That's a question of opinion and analysis. So the vast majority of the roster, absolutely yes. Then it gets tricky because you do not know what this team could have achieved or could have been able to do well, or what problems we would have. I believe, for example, you have two designated alpha males in the locker room. One is obviously Lucic, and the other one is the new guy coming in who's supposed to fill the shoes of Baldwin, which is Darren. Like I said, when Darren was playing, Lucic was out. Then Lucic comes back, Darren is out, and that has been the leitmotiv of the season. And it's not, you know, Andrea talked about Darren as his project. He was supposed to handle the ball, okay? Which inevitably comes at the price, because at the beginning he will struggle making decisions, turning the ball over, making a bad pass. He is an unpredictable passer, for example, and this makes him, tough chemistry to find when you have to play with him. So, okay, his pedigree, so I'm curious. I would have been curious to see how he would have worked with the rest of the team. Mm. So
finally we can say there will be a new point guard next season.
Point guard?
Mm-hmm.
We already have our point guard. Finished the season handling the ball, I just told you.
Oh, okay.
if he is there anything?
That's our goal.
Re-signing Nick Weiler-Webb.
That's no secret.
Yeah. Is there anything to report on that? In which stage you are, or is that too early right now?
Way too early.
All right.
I told you, I got to go home 7 days. And then try.
Okay, Daniele, before we talk to Jonas Matisek from Alba Berlin, we say thank you. Although maybe you like to talk to Jonas as well and hear his voice and his drunken review of the final series. But
I just need to know if he drank beer or if he drank wine, because that changes my opinion on the guy.
You know? I would guess Jonas is a beer guy.
Yeah,
okay. But I'm not sure.
I don't know.
Okay. You know, wine is MBA and beer is CBA.
So is this one of the questions you ask the players before you sign them? Are you a beer or a wine guy?
No, I ask different questions, not that. And the question that I ask the players before signing and after they sign is, what are you going to bring on a day-to-day basis?
But if you're uncertain, maybe it's the final question. If he's a wine guy, you agree and you sign him.
Oh, now they get prepared. They know I'm going to be asking that question, so they will tell me what they think I'm going to.
Get a shift to a food maybe in the future.
Like
a food
Forget that. Then I don't sign anybody.
Daniel, thank you very much for your time.
Thank you. And congratulations to Matisek once again. I hope he's fine. He twisted his ankle
yesterday. Yeah, so. I hope he's fine, and maybe he's. Is he in the for the national team in the end of June?
I'm not sure, but he came back. That's what I'm
saying. Yeah, that's good news.
Yeah, I asked him if he was fine. He said, más o menos.
Más o menos.
So, yeah.
Okay, we see you at the Eurobasket then?
You'll see me in Toscana when you come wine tasting. That's where you see me. I don't know. I don't know what I'm going to do tomorrow morning. So, you know, this is the busiest time of the year, the week right after the last
one. Okay. So vacation is later, obviously.
Yeah, plus, you know, you go home 3 days and then you realize you don't belong there anymore. So.
thank you very much once again. And looking forward for the upcoming decisions you make over the summer.
Thank you.
Yeah, Basti. Haben ein bisschen was gelernt mal wieder, dass die Bayern natürlich, das ist ja ganz klar, viel damit zu tun hatten, dass die Umstände schwierig waren. Tatsächlich, Hiljat und Lucic immer getrennt raus gewesen oft, das ist auch nur so eine Geschichte,
ja, also ich hab das ja
als grad, die beiden Führungsspieler.
Ich habe das ja gerade in dem Interview schon gesagt. Ich finde, dass man sowohl Alba Berlin als auch dem FC Bayern Basketball gleichzeitig eine positive Entwicklung unterstellen kann. Auch wenn das eine Team die deutsche Meisterschaft gewonnen hat und das andere Team eben nicht, aber das ist dann halt auch manchmal nicht so ein Riesenunterschied. Ich glaube auch, dass das halt einfach, wir haben das ja auch immer wieder rausgehört, zwei unterschiedliche Philosophien sind.
Ja.
Zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
Was im Grunde ja auch gut ist und was uns über die Saison ja auch immer wieder mit neuem Stoff versorgt. Und spannend ist natürlich auch die internationale Entwicklung. In der nächsten Saison haben wir wieder eine volle Euroleague, also tatsächlich wieder mit 18 Mannschaften. Da wurden die Wildcards schon vergeben an Partizan Belgrad und an Valencia. Also stehen auch wieder 18 Teams dann bereit. Und jetzt gehen wir mal nach Berlin.
Wir haben jetzt sehr, sehr viel über den FC Bayern Basketball gesprochen. Wir müssen sehr, sehr viel über den erneuten deutschen Meister sprechen, über Alba Berlin. Denn auch, also wir haben mehrfach den Punkt angesprochen, Prozess gegen Trophäen. Ich bin immer ein Prozesstyp. Ich finde, wenn der Prozess passt, ist es erstmal irrelevant, ob du wirklich damit Titel gewinnst oder nicht. Bei Alba kommt beides zusammen. Bei Alba passt der Prozess, das haben wir mehrfach besprochen über diese Saison, und es passt die Trophäen, die sie in den letzten Jahren hinzufügen konnten, zu ihrer Sammlung.
Wir gehen mal zu Jonas Matisek. 15 Uhr, die Frage ist er schon aufgestanden? Was macht seine Stimme? Weiß er überhaupt, wer wir sind? Hat man ihm gesagt, dass wir anrufen?
Du hast es ja zum Anfang des Podcasts schon gesagt. Wir sind letzte Woche einiges an Analyse über diese Finalserie schuldig geblieben. Jetzt im Nachhinein erledigt sich das natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass die Serie bereits entschieden ist. Ich fand das eine der merkwürdigeren Serien, an die ich mich erinnern kann in letzter Zeit, zumindest was Finalserien angeht. Es ist, war tatsächlich sehr klare Dominanz von Alba Berlin für mich über 3 der 4 Spiele und in diesem einen 4. Spiel gerät es Berlin früh komplett aus der Hand. Hat mich so ein bisschen erinnert an ein paar Serien in den NBA-Playoffs auch diese Saison, wo du ganz merkwürdige Schwünge hast innerhalb von solchen Spielen. Und vielleicht ist es tatsächlich die neue Normalität, dass wir solche Spiele dazwischen haben in Serien, wo wir uns eigentlich relativ klar schon mit uns selbst darüber verständigt haben, wer der Favorit ist und wer die bessere Mannschaft ist. Ich glaube, alle waren oder die allermeisten waren auf der Seite. Alba Berlin ist die bessere Mannschaft zu diesem Zeitpunkt der Saison. Wir dürfen es auch immer nicht vergessen. Wir haben viel über die Verletzungen von Bayern München gesprochen, jetzt gerade in dem Abschnitt. Alba Berlin hatte keine einfache Saison. Wir erinnern uns, wie die Saison begonnen haben, als 4 Big Men ausgefallen sind. Das hat ja überhaupt erst zur Oscar da Silva-Verpflichtung geführt von Ludwigsburg. Markus Eriksson hat jetzt am Ende gefehlt. Tim Schneider war ein wichtiger Rotationsspieler, speziell im nationalen Kontext für Alba Berlin, der nicht mit dabei war. Das sind schon auch wichtige Ausfälle. Es ist nicht so, weil mir das immer ein bisschen zu weit gedreht wurde, dass bei Bayern alle raus sind und bei Alba wirklich die volle Kapelle spielt. Die hatten schon auch wichtige Ausfälle. Luke Sigma, auch wenn der in Spiel 4 sehr viel aggressiver war als in den Spielen zuvor, glaube ich immer noch nicht, dass der bei 100% war. Ich glaube nicht, dass der bei vollem Gesundheitszustand gespielt hat. Hat in Spiel 4 Wege gefunden, war jetzt selber nicht effizient aus dem Feld. Aber allein diese Bedrohung, die der schon ausübt, wenn man sieht, okay, der nimmt die Würfe aus dem Post-Up und so weiter und so fort, hilft dann dem Rest des Teams. Und hier kommt Jonas Matisek.
Da ist er. Hallo. Basti Ulrich ist noch an meiner Seite. Jonas, wir wollen als allererstes natürlich gratulieren, logischerweise.
Dankeschön.
Aber ja, die Stimme überprüfen und die klingt gar nicht so heiser, wie wir das geglaubt haben, dass sie klingen wird.
Oh, gestern Abend hättet ihr mich hören sollen.
Also es geistert irgendwo ein Video im Internet durch die Gegend, wo in den ersten 5 Sekunden du schon der Hauptakteur warst auf dem Weg zum Bahnhof. Und da habe ich gedacht, wenn der Matisek so durchzieht, dann wird das heute ein harter Tag. Aber es geht dir gut.
Ja, es geht mir gut. Ich habe mich gut erholt. Aber gestern Abend war die Stimme schon leicht angeknackst.
Ja, umso größer der Dank, dass du heute noch kurz Zeit für uns hast. Ja, wir haben gerade fast eine Stunde mit Daniele Baiesi vom FC Bayern München gesprochen über das, was die Saison des FC Bayern ausmacht und warum man schon wieder nicht gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Eine der Kernaussagen ist gewesen, man kann uns nicht mit Alba Berlin vergleichen. Was macht euch denn da so einzigartig, dass man sagen kann, das sind eben doch nur Sachen, die man in dieser Saison bei Alba Berlin gesehen hat? Was fallen dir da für Dinge ein?
Zum einen muss man natürlich auch sagen, dass auch der FC Bayern dieses Jahr eine großartige Saison hatte, dass ja quasi ein Spiel davon entfernt waren, im Euroleague-Top vorzustehen, Barcelona am Rande einer Niederlage hatten. Mhm. Das ist natürlich auch sehr beeindruckend gewesen und auch in der BBL natürlich auch wieder im Finale gewesen. Ich glaube, was halt ein bisschen den Unterschied zum einen gemacht hat dieses Jahr, ist, dass wir uns über die Saison immer besser verständigt haben als Team und immer enger zusammengerückt sind. Und ich glaube halt unsere stärkste Phase der Saison dann halt am Ende hatten und unseren besten Basketball am Ende gespielt haben, was natürlich dann auch unsere lange Siegesserie da angegeben hat und dass wir, wie wir dann halt durch die Playoffs gegangen sind und dann souverän halt den Titel gewonnen haben.
Ja.
Das war so ein bisschen maßgebend dafür.
Wenn wir die Saison nochmal chronologisch zurückverfolgen, Jonas, dann hatten wir zu Beginn diese extremen Verletzungssorgen, gerade auf die Big-Man-Positionen bei Alba Berlin. Kann ich mich noch erinnern, dass euch das den Rhythmus deutlich durcheinander geworfen hat. Ihr habt den MVP Jalen Smith verpflichtet, der früh Probleme hatte, in das System reinzupassen. Oder gab es einen Moment in dieser Saison, wo ihr als Mannschaft gemerkt habt, jetzt ist der Schalter so ein bisschen umgeschlagen, jetzt sind wir alle in diesem System integriert und wissen, wo wir hingehen müssen für den Rest der Saison?
Zum Anfang war es auf jeden Fall schwer, aber ich glaube, dass sich auch in den letzten Jahren ein bisschen rauskristallisiert hat, dass das bei uns irgendwie häufiger mal der Fall ist, dass es am Anfang vielleicht noch nicht ganz so rund läuft. Und ich glaube, gerade auch mit den Jahren oder jetzt auch dieses Jahr sind wir einfach sehr locker und entspannt dabei geblieben, weil wir das schon so ein bisschen kannten von vorherigen Saisons. Und ja, es war natürlich, glaube ich, auch ein Schlüssel dafür, dass wir gerade auch den neuen Spielern halt gesagt haben, hey, so ganz easy, wir über die Saison finden wir uns schon zusammen und ja, verbessern uns dann stetig als Team. Und ja, gerade als wir dann, glaube ich, den Pokal gewonnen haben, das war für uns, glaube ich, nochmal ein extremer Push, einfach um so zu sehen, hey, irgendwie mit so einem Titel schon mitten in der Saison dazustehen, ja, gibt dir natürlich nochmal sehr viel Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass da so ein bisschen auch der Schalter umgeklappt ist und ja, wir als Team dann nochmal stärker zusammengerückt sind.
In der Finalserie sah es ja nach dem 2-0 wirklich so aus, okay, jetzt nach drei Spielen ist alles vorbei. Dann gab es diese merkwürdige 30-Punkte-Niederlage. Hat das irgendwas ausgelöst? Habt ihr da nochmal drüber sprechen müssen oder habt ihr das als Eintagsfliege, sag ich mal, abgehakt und gedacht, okay, das war einfach nicht unser Tag und dann eben beim nächsten Mal? Oder hat das doch irgendwie noch ein bisschen Besorgnis ausgelöst?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du in einem Finale mit 30 Punkten verlierst, dann hat es immer irgendwas zu heißen. Und ja, ich glaube, bei uns war es eher auch so ein bisschen mental und dass wir ja, dass zum einen halt irgendwie genau natürlich dargestellt wurde, so von wegen, ja, wir haben jetzt so viele Spiele in Folge gewonnen, es läuft alles 2-0, jetzt in eigener Halle machen wir das Ding fertig so. Und das war irgendwie natürlich die allgemeine Meinung und dann natürlich aber auch hat sich das bei uns durchgesetzt, so von wegen, ja, wir hauen die heute weg und dann holen wir uns den Titel. Nicht, dass wir sie unterschätzt hätten oder irgendwas, das hat keiner von uns gemacht, auch in diesem dritten Spiel nicht. Aber man geht natürlich einfach mit so einem anderen, ja, vielleicht mit so einer bisschen anderer Einstellung rein und gegen, ja, hat man halt gesehen, gegen so ein Team wie FC Bayern reicht dann halt so vielleicht diese 1-2 Prozentpunkte, die du nicht voll fokussiert bist, dass sie dich mit 30 aus der Halle fegen. Und darüber haben wir nochmal geredet und war auch eigentlich schon nach dem Spiel dann direkt klar, okay, wie so ein bisschen, okay, jetzt der Schalter wieder umgelegt und so. Wir wissen, man braucht 120-130%, um so ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, es war dann auch sehr beeindruckend, wie wir dann ins letzte Spiel halt gestartet sind mit ja, einem sehr, sehr großen Willen, würde ich sagen.
Ja, einem überragenden Johannes Thiemann zu Beginn auch. Mir bleibt speziell diese Sequenz in Erinnerung, gab auch ein bisschen Diskussionen darüber im Internet, die dich nicht weiter beschäftigen müssen, mehr mich. Diese Phase, ich glaube, es war im zweiten Viertel, wo ihr, ich habe es im Live-Kommentar Harlem Globetrotters Basketball genannt, gespielt habt, wo es der erste No-Look-Pass von Luke Sigma, dann Alley-Oop für Kumaji, dann glaube ich nochmal so ein Putback-Dunk von Kumaji, Behind the Back, das war dieser Run, der euch dann mit 20 vorgebracht hat, auf eine Art und Weise, wie ich es wirklich noch nie erlebt habe, in so einem Spiel, mit so viel Spielfreude, ne, und mit so viel, es hat fast den Anschein gehabt, dass diese Art und Weise, wie ihr als Team zusammengespielt habt, nicht nur, dass ihr scored, sondern wie ihr scored, wirklich die Bayern dann endgültig so aus der Serie rausgekickt hat. Was hast du an diesem Run gespürt? Wie hat sich das angefühlt auf dem Parkett?
Ja, also es war, glaube ich, auch so ein bisschen, dass diese Last auch von den Schultern gefallen ist. Nach so einer Niederlage, dass wir dann ja dann halt irgendwie so einen kleinen Run hatten, schon geführt haben und dann gesehen haben, so, ah, okay, so, jetzt sind wir voll da, jetzt sind wir wieder im Modus und das war für alle, glaube ich, sehr befreiend. Und dann gehen natürlich auch so diese besonderen Dinger mal klappen und genau, dann ein, zwei hintereinander. Und das war dann natürlich, ja, fürs Team einfach nochmal ein enormer Push, so kurz vor der Halbzeit auch, um dann mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit zu gehen, die aber auch so ein bisschen alibi-mäßig war. Also es war, ich glaube, es waren 16 Punkte zur Halbzeit. Mhm. Was glaube ich auch ganz gut war, dass wir jetzt nicht mit plus 20 oder plus 22 so in die Halbzeit gegangen sind, sondern halt nur mit plus 16, weil es für uns halt auch so dann nochmal so dieser Wacheffekt war, so, hey, es sind nur 16 Punkte und nach der Halbzeit haben sie ja dann auch direkt zweimal irgendwie gescored und wir haben gesehen, ah, das ist hier ein knappes Spiel, und deswegen sind wir halt, ja, hatten wir vollen Fokus über die vollen 40 Minuten und das hat uns dann natürlich im Nachhinein oder hinten raus auch sehr geholfen, dann das Spiel
so. Ich stelle gerade fest, dass wir noch gar nicht nach deinem Fuß gefragt haben. Das sah jetzt schlimm aus im ersten Moment. Wie geht's dem Knöchel? Ist der dick?
Ja, es ist gestern im Spiel, als ich dann runtergekommen bin, dachte ich zuerst, ah, okay, es sieht nicht so gut aus. Aber dann war, glaube ich, mein Adrenalin so hoch, dass ich direkt gesagt habe, ja, kein Problem, ich kann wieder spielen. Aber die Trainer haben ja dann auch richtigerweise auch entschieden, dass es dann wahrscheinlich erstmal nicht so clever ist, nochmal reinzukommen. Und war jetzt auch, glaube ich, die bessere Entscheidung. Also das ist schon ziemlich dick, aber ja, wie gesagt, jetzt ist ja erstmal Sommerpause und ja, ich glaube, so schlimm ist es auch nicht, aber hat auf jeden Fall schon ein bisschen was abbekommen gestern.
Ja. Ja, das Projekt Alba Berlin, da kann man ja darüber diskutieren, mit wem man will. Die allermeisten sagen, das ist im Grunde so, wie es sein soll. Da werden deutsche Spieler entwickelt, da hat eine Mannschaft eine Identität, die hat eine sehr positive Ausstrahlung, die hat eine breite Fankultur. Wie erlebst du als Spieler dieses Teilsein dieser Mannschaft? Ist das so, dass du dir sagst, eigentlich kann es für mich als Spieler nicht besser sein? Oder denkst du dir, das ist auch nur ein Schritt in eine Richtung, von der ich selber noch nicht genau weiß, wo es hingeht?
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, ja, schwärmen natürlich alle auch immer von dem Verein und wir intern haben natürlich auch ja einfach sehr viel Freude daran, mit dem, was wir uns natürlich auch, also was der ganze Verein, aber auch dann wir Spieler uns halt aufgebaut haben mit unserer Teamchemie und die ja wirklich, glaube ich, sehr einzigartig ist. Aber auch bei uns gibt es immer Sachen, wo wir sagen, hey, das muss besser werden, das muss besser werden. Ich glaube, wenn man sich irgendwann damit zufrieden gibt, wie es ist, oder sagt, so wie wir es haben, ist perfekt, dann kommt man nicht weiter und dann ja, wird man auch dann irgendwann überholt werden oder wird abgelöst werden oder Sachen werden dann nicht mehr so funktionieren. Also ich glaube, das ist auch einfach ein großer Vorteil bei uns ist, dass wir dann eben nicht sagen, ah, das ist toll, das lassen wir jetzt so, sondern dass wir immer versuchen, ja, neue Ideen reinzubringen und Sachen zu verbessern. Und ja, das, glaube ich, wird uns auch in Zukunft noch deutlich weiterhelfen und dann noch ja, Schritte nach vorne bringen, wo wir dann natürlich hoffen, vielleicht in Zukunft auch mal in der Euroleague dann vielleicht bessere Ergebnisse, weil dieses Jahr war ja schon für uns ein sehr gutes Ergebnis, aber dann in Zukunft vielleicht, genau, da mehr und mehr noch Anschluss finden und vielleicht noch erfolgreicher zu spielen.
Ja, es war eine knappe Sache, der fast noch gereicht am Ende. War natürlich alles ein bisschen kurios mit dem Ausschluss dann der russischen Teams und viel Rechnerei und viel Durcheinander. Glaubst du, dass das tatsächlich funktionieren kann, dass man mit diesem Ansatz, mit diesem Budget, mit dieser Mischung aus einem starken deutschen Core und ausländischen Spielern, dass man ein Playoff-Euroleague-Team da werden kann?
Ich glaube auf jeden Fall. Also das ist sehr schwer und ob das funktioniert oder wann das funktioniert, ist natürlich jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, dass die Idee uns in den letzten Jahren immer weiter nach vorne gebracht hat und ja, wir immer und immer besser gespielt haben. Und deswegen bin ich der vollen Überzeugung, dass unser Team oder so, wie wir das jetzt handhaben, auf jeden Fall auch dann europäisch erfolgreich spielen kann.
Das ist ja, also ich finde, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, diese Siegesserie gegen Ende der Saison, das war ja dann auch direkt verbunden mit dem Ende der Euroleague-Saison, nachdem ihr dann komplett übernommen habt. Das ist wahrscheinlich eine der dominantesten Phasen von einem Verein im nationalen Wettbewerb in Deutschland ever. Eine der dominantesten Playoff-Leistungen, eine Niederlage in drei Serien. Realisiert ihr gerade? Weil im Rückblick auf vor ein paar Jahren war es ja dann erst Bayern vorne, dann Augenhöhe. Das war so letztes Jahr der Status. Und jetzt scheint es momentan so, als wäre Alba Berlin einfach so eine Kopfhöhe, zumindest auf der nationalen Bühne, über allen anderen. Realisiert ihr das, wie außergewöhnlich das gerade ist? Oder geht es einfach nur jeden Tag weiter mal?
Natürlich, ich glaube, währenddessen realisiert man das nicht so ganz. Jetzt nach der Saison werden wir bestimmt auch nochmal raufschauen und dann sagen, hey, was ist eigentlich, ja, was ist für, Entschuldigung, ein paar geile letzte Monate waren auf jeden Fall. Aber ja, also ich würde uns da jetzt auf keinen Fall auch irgendwie an die Spitze setzen oder unangefochten an die Spitze setzen. Also wir hatten in der Saison auch Probleme und ja, wir alle kennen Basketball hier, glaube ich, in- und auswendig und wissen auch, wie viel dann auch so Momentum und alles dann mit reinspielt. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Finalserie das erste Spiel, was sehr knapp war, knapp verloren hätte dann wäre das eine ganz andere Serie geworden. Ja. Dann hätten wir vielleicht am Ende gesagt, ah, so und so ist es und ah, wir haben es nicht geschafft oder hier und da.
Genau, oder also, auch das erste Ludwigsburg-Spiel, ne? Das waren ja auch so.
Genau, genau. Also es gibt immer Sachen. Ich weiß, kann mich erinnern im Pokal, wo wir unfassbar knapp gegen Bonn gewonnen haben, sonst wären wir nicht Pokalsieger geworden. Also es sind immer Sachen, die, ja, wo dann natürlich auch noch ein paar Dinge zusammenkommen, dass man dann in so einer Saison sehr erfolgreich spielt. Aber ja, es sind immer Kleinigkeiten und ich glaube nicht, dass alle Teams da so weit auseinander sind.
Mhm. Gegen Bonn im Pokal war, glaube ich, der Flamingo von Luke Sigma, war also, sehr passend, dass dann quasi auch dieses vierte Finalspiel nicht abgeschlossen wird mit dem Flamingo von Luke Sigma, aber das war zur Halbzeitpause ganz, ganz wichtig. Wenn wir mal auf die Headcoach-Position schauen, da hat ja eine der größten Persönlichkeiten nicht nur des deutschen Basketballs, sondern des europäischen Basketballs in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor der Saison den Headcoach-Posten verlassen. Viele haben sich gefragt, ob man, also die Fragen vor der Saison waren ja, wen holt sich Alba Berlin, irgendwen von extern, ganz viele Namen sind da rumgeflogen und es war eine interne Lösung, Isai Gonzalez, Rookie-Headcoach. Was kannst du über ihn sagen und vielleicht hast du auch so eine Entwicklung wahrgenommen von seinen ersten paar Saisonmonaten jetzt gegen Ende?
Ja, also erstmal, genau, es war natürlich die große Frage irgendwie, was kommt nach Aito, der das alles hier aufgebaut hat, oder mit aufgebaut hat und natürlich auch geprägt hat. Und ich glaube, und wir sind uns alle sicher, dass jetzt natürlich auch bestätigt worden, dass Alba da die perfekte Lösung mit Israel gefunden hat, der ja perfekt in dem System eingespielt war und auch sehr viel von der Zeit mit Aito natürlich lernen konnte. Er war von Anfang an, also wir hatten von Anfang an direkt das Gefühl, dass es natürlich auch ein ganz anderer Israel war als dann als Co-Trainer, was glaube ich auch sehr wichtig ist einfach. Also es hieß dann, okay, so, jetzt ist er der Head Coach, jetzt ist natürlich dann auch halt alles ein bisschen anders, so, wenn man, okay, weiß man ja, zwischen Head Coach und Assistant Coach ist immer auch noch ein kleiner Unterschied. Und das hat er von Anfang an extrem souverän und mit einer unfassbaren Ruhe für einen Rookie-Headcoach gemacht. Und war in super vielen engen Spielen auch schon extrem abgezockt und hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Also klar, in der Saison, über die Saison haben wir dann, wie wir alle dann, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen dann einfach nochmal getankt und er auch. Aber ja, also von vorne weg eigentlich hat es sehr, sehr gut gepasst und war eine super Entscheidung. Und sind, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich damit, einschließlich Israel natürlich.
Ja. Er hat das gestern auf der Pressekonferenz sehr schön formuliert, indem er gesagt hat, ja, eigentlich habe ich einfach nur zugeguckt, wie meine Mannschaft gespielt hat. Und mir ist es auch in Spiel 2 aufgefallen, als ich kommentiert habe, dass man ständig den Namen Andrea Trinchieri sagt, weil der da ständig auch irgendwas macht. Und ich, glaube ich, erst im vierten Viertel zum ersten Mal den Namen eures Trainers genannt habe. Weil der sitzt da ja einfach nur und macht gar nicht viel und man hört ihn mal so ein bisschen in der Auszeit, aber sobald der aufsteht, ist das ja schon fast ein emotionaler Ausbruch. Der schaut einfach gerne zu, was ihr da macht und gibt wenig Kommandos von außen, ist so richtig, oder?
Ja, natürlich. Ist er da, ja, hält sich vielleicht ein bisschen zurück ab und zu, aber also die Schnüre hat er natürlich in der Hand und wie wir spielen, das gibt er uns im Training mit, vor den Spielen, dann aber auch im Spiel, in der Timeout, in der Halbzeit, da hat er natürlich einen riesen Anteil dran. Aber klar, wie du gesagt hast, so im Spiel wirkt es dann manchmal nicht so, als wäre da so energisch oder so, weiß nicht, wie man das ausspricht.
Aber er nimmt schnellere Auszeiten als Aito, obwohl das nicht so schwer ist, ne?
das stimmt und also auch so, wie gesagt, hat er das Spiel auch super unter Kontrolle, weiß genau, wann er einschreiten muss, war jetzt halt genau die letzten Male vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber wenn irgendwas ist, dann weiß er auch genau, wann er einschreiten muss, wann er auch mal lauter werden muss. In Spiel 1 war er dann auch zwischendurch mal deutlich lauter, haben wir natürlich auch nach dem Spiel drüber geredet und auch ein bisschen gewitzelt, hat er gesagt, hey, nur weil er sonst nicht schreit, heißt es nicht, dass er uns alle hasst, nur weil er dann mal schreit. aber es war auch sehr schön zu sehen. Und das hatten wir auch gebraucht in dem Spiel und hat dann auch geklappt.
Lass uns zum Abschluss noch über eine Person reden, mit der haben wir vor 3-4 Jahren schon mal an dieser Stelle gesprochen und damals ging es darum, dass der Kerl in seinen jungen Jahren eigentlich schon alles gewonnen hat und wo es denn noch hingehen will und das bist natürlich du. Wenn man über Alba spricht, immer auch über die Entwicklung der jungen Spieler. Wie ist denn deine momentane Entwicklung? Wie hast du denn diese Saison, wenn du jetzt vergleichst, Einstieg der Saison, Ausstieg der Saison, von der Entwicklung her für dich persönlich wahrgenommen? Wo stehst du? Was machst du in den nächsten Wochen? Hat Gordy Herbert angerufen? Hast du noch Vertrag? Was passiert mit Jonas Matissek?
Ja, also ich habe auf jeden Fall noch Vertrag, ein Jahr bei Alba. Und ja, auf der Liste für die Nationalmannschaft stehe ich auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit meinem Knöchel funktioniert. Mhm. Ich war heute schon im Kontakt mit ihm und werde auch weiter in Kontakt sein. Weil er sich natürlich auch, hat das Spiel auch gesehen, hat es natürlich auch gesehen, die Aktion. Und deswegen, da sind wir in Kontakt und werden dann die nächsten Tage halt entscheiden, wie viel Sinn es macht, ob man hinkommt, ob man nicht hinkommt. Ich hoffe natürlich, dass der Knöchel soweit gut ist, dass ich zur Nationalmannschaft fahren kann. Das wäre natürlich auch ein großes Ziel und ein großer Traum. Und ansonsten glaube ich, war die Saison wieder mit Höhen und Tiefen und war sehr froh, dass es dann auf einem Hoch geendet hat. Ich glaube, dass ich mich stetig einfach auch weiterentwickle, basketballerisch, aber auch was vielleicht irgendwie Führungsspielermäßig angeht, was natürlich in jungen Jahren immer noch recht schwer ist, aber was, glaube ich, einfach mein Ziel oder auch so ein bisschen meine Identität einfach widerspiegelt.
Ich wollte gerade sagen, in den Genen ist so ein bisschen dieser lautere Typ, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch auf jeden Fall mein Ziel ist und irgendwie mein Wunsch ist, da halt so ein Führungsspieler zu werden, weil ich glaube, ich ja,
was aber nicht Alba Berlin sein muss. Also du auch so schön und so wahnsinnig perfekt das alles ist, aber für dich bedeutet unter Umständen das auch irgendwann mal zu sagen, okay, ich muss auch mal auf einem anderen Parkett spielen, wenn ich da den nächsten Schritt gehen will. Oder glaubst du, dass das alles komplett bei Alba möglich ist?
Ich glaube, dass das alles bei Alba möglich ist. Da man im Sport aber nie weiß, was passiert, wäre es jetzt naiv zu sagen, ich spiele mein ganzes Leben bei Alba und beende da meine Karriere. Mhm. Aber ich bin jetzt auf keinen Fall auch jemand, der sagt, ich muss weg und ich muss da und da so, sondern also ich hab meine Ziele, die ich erreichen möchte in meinem Leben und in meiner basketballerischen Karriere vor allem. Und ja, ich werde dann Jahr für Jahr immer abschätzen, okay, wie ist die Lage, wie sieht's aus und wo kann ich meine Ziele bestmöglich erreichen? Und ich habe das Gefühl, dass ich bisher da immer den richtigen Weg gewählt habe und bis dato jetzt auch sehr zufrieden bin damit.
Okay. Wie sehen die nächsten 24, 48 Stunden aus? Gibt's noch eine Feier? Wird noch ein bisschen mit den Fans? Gibt's da noch irgendwie Pläne die nächsten 2-3 Tage?
Ja, ich bin jetzt auch sehr knapp dran. Ich muss jetzt quasi in dem Moment, wo wir auflegen, muss ich los zum Rathaus. Da werden wir empfangen von unserer Bürgermeisterin.
Ja, von Tante Giffey, von genau. Nils Tante.
Genau.
Kommt ja eigentlich wieder zurück. Der hat ja bei Kaunas ist Ende. Wir können jetzt hier direkt die Rückkehr von Nils Giffey verkünden.
Nein, also da habe ich keine nicht mehr Informationen.
Schade. Frag doch mal die Tante einfach, vielleicht weiß die ja mehr.
Kann ich heute mal machen. Und danach geht es dann noch intern ein bisschen feiern, die Saisonabschlussfeier machen.
Sehr gut.
Und dann ist es morgen mit den Fans.
Ah, herrlich. 2 Tage feiern am Stück. So soll es sein. Dann müssen wir aber die Frage noch klären, weil das haben wir gerade mit Daniele Baiesi noch nicht erklären können. Bist du da der Bier- oder der Weintyp, wenn es beim Feiern losgeht?
Ich bin der Biertyp.
Du bist, das habe ich richtig eingeschätzt. Ja, das dachte ich auch. Du bist nicht der Weintyp. Alles klar, dann würde ich sagen, Jonas, gute Zeit auf dem Rathausbalkon, auf dem Rathaus mit den Fans, Dankeschön. Wo auch immer. Genießt es und wir freuen uns darauf, dich bald wieder in Action zu sehen.
Dankeschön.
Gute Zeit.
Bis dann, ciao.
Ja, Basti, 1 Stunde 25 steht hier bei mir. Das ist aber noch nicht zu Ende heute. Es geht noch weiter.
Tatsächlich, hast du noch eine Überraschung?
Nein, also wir wollen natürlich an dieser Stelle hinweisen, dass das heute hier der letzte Podcast der Saison war. und wir auch eine kleine Pause. Hoppala, jetzt kippt dir noch der Tisch um. Das bist du. Du wackelst
viele,
hier.
Viele werden sagen, auch gerne längere Pause.
Naja, die Europameisterschaft steht viele ja
Zuhörer
an.
Zuhörer vor allen Dingen.
Die Europameisterschaft steht ja an und dann werden wir natürlich auch da wieder zur Stelle sein, also deutlich vor der BBL-Saison. Dafür gibt es eben auch noch die Hinweise, dass wir unsere Länderspiele, die jetzt anstehen, logischerweise bei Magenta Sport übertragen. Am 30. Juni die WM-Qualifikation der deutschen Mannschaft in Estland. Man hat es ja gerade schon so ein bisschen rausgehört. Gordy versucht da ein Team zu finden. Das ist noch nicht der endgültige EM-Kader. Am 3. Juli dann das Heimspiel in Bremen in der ÖVB-Arena in Bremen gegen Polen.
Mit Sicherheit.
Ja, also das sind zwei super, super wichtige WM-Quali-Spiele. Der Modus ist recht komplex, aber auch wenn man die Vorrunde übersteht, die Ergebnisse werden mitgenommen in die Zwischenrunde. Das ist alles super wichtig für die WM 2023, die zwar nicht vor der Haustür stattfinden wird, aber wir hoffen natürlich, dass wir da einen ähnlich guten Kader zusammenstellen, wie auch immer. Jedenfalls Eurobasket dann ab 1. September und am 28. August auf jeden Fall auch nochmal ein Highlight in München im Audidom, ein Quali-Spiel der WM gegen einen noch zu ermittelnden Gegner. Das wird so ein bisschen gefeiert mit 50 Jahre DBB, also das Nationalteam von 1972 wird mit dabei sein in unserer auch Übertragung dann. Also wir werden dort bekannte Namen von früher sehen, Holger Geschwindner zum Beispiel, der auch mit da rumtouren wird. Also alles so Sachen, die noch auf uns zukommen in diesem Sommer und die sie dann, die ihr dann bei Magenta Sport sehen könnt. Aber jetzt geht's in die Pause, Basti. Hm. Wir reden nicht über deinen Urlaub, weil der findet ja bekanntlich nicht statt.
Mach ich nicht, nee.
Aber ich glaube trotzdem, dass da schöne Dinge entstehen werden. Neues Comedy-Programm. Hm. Nee.
Hm. Boah, ich werde auf jeden Fall mal nach Berlin fahren. Mal gucken, was so geht.
Und vielleicht wirst du auch wieder bei einer, du machst doch gerne diese Quiz, Bar-Quiz, wie nennt sich das? Bar-Quiz?
Pub-Quiz.
Pub-Quiz, genau. Das hätte ich auch mal Bock drauf, aber gibt es das auch hier in unserer Gegend?
Es gibt, glaube ich, 10.000 davon.
Ach Gott.
In jeder zweiten.
Oh Gott.
Geh einfach in eine Bar, die irisch klingt, dann ist da ein Pub-Quiz.
Okay, dann überlege ich, ob wir das alles abgegriffen haben. Also, wir haben, glaube ich schon, nochmal rekapituliert, wie das alles zustande gekommen ist und was am Ende passiert ist. Wir gratulieren Alba Berlin zu einer großartigen Playoff-Runde und hoffen, dass im nächsten Jahr wieder so ein ähnlich spannender 2-3-4-Kampf stattfindet wie in diesem Jahr. Die Bonner waren ja auch nah dran, da ins Finale einzuziehen und die unterschiedlichen, wir haben es ja auch davon im Gespräch mit Daniel Baiesi rausgehört, diese Philosophie, nennen Sie jetzt mal Isalo-Philosophie, hat ja durchaus Chancen, sich im nationalen Bereich auch weiter zu etablieren. Ein letztes Mal Hawaii. Und dann sagen wir ein letztes Mal Paris-Athen, Basti.
Ich sag ein letztes Mal Tschaußen.
Du sagst nochmal Tschaußen. Ich weiß nicht, ob wir uns sehen werden in diesem Sommer.
Vermutlich nicht.
Aber ich glaube schon. Ich glaube, wir gehen mal ein Bier trinken.
Ja, meinst du?
Du bist ja der Biertyp oder der Weintyp.
Mir ist vollkommen egal. Was auch immer du sagst, was ich trinken sollte.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, trinken wir ein Bier. In dem Sinne, allen Abdis eine gute Zeit. Wir sind irgendwann wieder am Start. Irgendwann, wenn diese Basketball-Europameisterschaft losgeht. Bis dahin, einen schönen Sommer. Lasst es euch gut gehen und bis dahin. Cheerio.
Tschaußen.
Are you the hardest worker in the country?
It's simple, but it's schwierig.
We treat people here with complete respect. This is Germany.